For nature.
For the ocean.
For people.
For animals.
Hallo, liebe Sanuspende-Community. Heute habe ich ganz einen tollen Gast bei mir, also den Wolfgang Knöpfler. Jetzt mal ganz kurz für einige, die vielleicht den Wolfgang noch nicht kennen. Der Wolfgang ist ein renommierter und auf Dokumentarfilm spezialisierter Produzent. Und Wolfgang, du hast Filmerfahrungen, ich habe gelesen, auf der ganzen Welt. Auf 5 Kontinenten warst du schon unterwegs. Du hast über 50 Länder von Afghanistan bis Zimbabwe bereist und gearbeitet dort. Und dich an Filmprojekten beteiligt, die unter anderem auch für National Geographic, für Discovery Channel, BBC, ORF Universum, Netflix und ganz viele weitere produziert hast. Also das ist einfach wow. Und ich fühle mich sehr geehrt, heute mit dir zu sprechen. Ich versuche ja selber auch Dokumentarfilme zu machen, meinen eigenen. Und deswegen kann ich auch immer wieder viel von Menschen lernen, die das schon gemacht haben, weil ich bin komplette Newcomerin. Also danke schön, dass du dir die Zeit nimmst heute, auch deine Erfahrungen über die Filme und über die Themen, die du als verfilmt hast in der Zeit, mit der Sanusplanet Community zu teilen. Danke, danke Wolfgang, dass du hier bist. Voll schön.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Macht mir echt erfreut, weil du hast irgendwie vor ein paar Wochen mit mir Kontakt aufgenommen. Da habe ich nicht so wirklich gewusst, was es ist. Und dann hast du mir einen Teaser zu deinem Film geschickt. Und das hat mich gleich beeindruckt, weil die Zugangsweise schon allein die richtige ist, nämlich nicht zu fragen, wie und wie geht das und wie mache ich das und so weiter, sondern ich mache jetzt. Ja? Und das trifft auch auf viele Filme zu, die wir in den letzten Jahren gemacht haben bei Terra Mater Faction Studios. Wir haben nicht gefragt, wie, wir haben gesagt, wir machen jetzt, weil es muss sein. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Das ist voll schön. Also das ist einfach eine wahnsinnig schöne Aussage. Ich glaube wirklich, dass es so ist. Wir Menschen reden manchmal um den heißen Brei rum und machen uns 100.000 Gedanken jahrelang, wie wir was genau machen und kommen gar nicht dazu, das zu machen, weil wir einfach viel zu viel darüber nachdenken, anstatt es einfach zu tun, weil es einfach jetzt die Zeit ist. Jetzt ist der richtige Moment, das zu tun und hier zu sein und sich einzusetzen. Und du machst das über Filme. Du setzt dich ein für diese Welt, über deine Filme. Kannst du ein bisschen was über dich selber erzählen zuerst, bevor wir auf die Filme eingehen oder bevor wir auf die Themen eingehen? Wer du genau bist, kannst du ein bisschen was erzählen, was du so gemacht hast in letzter
Zeit? Ja, mache ich gern. Ja, ich bin ein Bub aus den Bergen. Ja. Ich bin aufgewachsen in Bad Aussee im steirischen Salzkammergut, 4 Kilometer außerhalb vom Ort, keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, vom 6. Lebensjahr hat es geheißen, zu Fuß 4 Kilometer in die Schule zu gehen und zu Fuß wieder 4 Kilometer zurück. Und davon habe ich nach wie vor die Wadeln.
Ja, zu behalten.
Die habe ich mir behalten. Ja, bin also da am Land aufgewachsen und habe, nachdem es damals, also wir waren einer der ersten, die diesen Ortsteil an Fernseher hatten, und das heißt, da haben wir dann halt Kasperltheater und Bonanza geschaut, aber viel gelesen vor allem, viel in der Natur gewesen und viel gelesen. Und ich war von Anfang an von Abenteuergeschichten begeistert, ja. Und im Fernsehen auch dann Hans Hass und Jacques Cousteau, also das hat mich, Bernhard Schimek, das hat mich alles wahnsinnig fasziniert. Und das Aufwachsen in den Bergen, im Wald, am Fluss, in den Seen, das hat mich eigentlich für mein weiteres Leben vorbereitet, wenn ich da jetzt in extrem, unter Anführungszeichen, sage, ich gehe jetzt auf eine extreme Expedition. Ich habe keine Angst vor der Natur. Ja? Die Natur ist Teil von mir, ich bin Teil der Natur. Natürlich werde ich auf die Locals hören, weil bei mir daheim kenne ich mich aus. Ja? Da brauche ich keine Angst haben. Aber wenn ich irgendwo in Afrika in der Savanne herumgehe, in einem Nationalpark zu Fuß, da gibt es Löwen, Elefanten, Büffel, you name it. Ja? Mhm. Und, oder wenn ich mich in den Hindukusch-Bergen bewege sollte ich eigentlich schon wissen, was ich tue und was ich mache. Und da verlasse ich mich dann und höre zu, was mir die Einheimischen sagen. Ja? Mhm. Ja. Das ist einfach wichtig. Also so bin ich sehr, auf der einen Seite sehr, sehr behütet und sehr, sehr privilegiert aufgewachsen. Ja? Sehr naturverbunden. Ich glaube, das ist eines der größten Geschenke, was man haben kann im Leben, so als Kind aufwachsen zu dürfen. Mhm. Ja. Ja, und dann halt raus in die große, weite Welt mit 19. Abschied nehmen.
Mit 19?
Mit 19, ja.
Warum? Hat dich irgendwas gezogen, angetrieben? Oder gab es da eine Situation, die dir gesagt hat, du musst jetzt raus, du musst dich irgendwie einfach draußen umsehen, was da los ist auf der Welt? Oder wie hat denn das so gestartet?
Naja, das war eben schon, hat schon angefangen mit dem Lesen, Abenteuerbücher und dann im Fernsehen und so weiter. Ich habe halt das Gefühl gehabt, ich mit 19, ich weiß jetzt, wie mein Leben ablaufen wird. Ja? wenn du also so einem kleinen Ort kommst mit 5000 Einwohnern, meine Eltern, Großeltern sind kommunistisch, sozialistisch, politisch eingestellt, da war es vollkommen klar, welche Möglichkeiten gibt es für einen Buben. Ja? Der Vater war bei der Bahn, naja, zur Bahn kommst du immer. Ja? Bei der Post oder bei der Sparkasse bringen wir die auch unter. Ja? Und ich so, ja, ich hab genau mein Leben vor mir gesehen. Ich so, das kann es nicht sein. Ja? Weil wenn man das jetzt macht, das ist alles vollkommen klar. Und das ist mir zu wenig. Ja? Aber man verliert was auch damit. Man verliert Heimat. Ich kann mich an den Tag, wo ich abgereist bin, genau erinnern an den Moment, wo ich wo ich von zu Hause ausgezogen bin und nach Wien. Ja? Ich weiß genau den Ort, ich weiß den Moment. Ich war oben am Berg, nur am Wochenende mit den Freunden. Und am Sonntag war Abreise, die sind oben geblieben, ich bin da fuhr auf und bin im Berg runter, dann habe ich mich hingesetzt und habe runtergeschaut ins Tal und das war das Abschiednehmen, ohne es damals wirklich so wahrgenommen zu haben.
Und bist du dann gleich in die Filmszene reingekullert oder hast du dir da irgendwie noch ein bisschen durchgewurschtelt überall, was dir so gefallen hat und dann irgendwann aus der Filmen gekommen? Oder? Ja,
meine Mutter hat mir damals 3000 Schilling in die Hand gedrückt und hat geglaubt, ich bin in einem Monat wieder da. Also, und da war es halt dann einfach, ja, kämpfen mit 19, ja, was machst du? Du schaust halt, dass du einen Job kriegst. Die Jobs, die du mit 19 kriegst, sind bei Weitem nicht genug, dass du da auch eine eigene Wohnung leisten kannst. Also war am Anfang mal Sofasurfen, Geld für einen Makler oder für eine Kaution hatte ich nicht. Ja, und dann waren es halt WGs und so Sachen und halt verschiedene Jobs. Und da hat es dann ein Lokal im ersten Bezirk gegeben in Wien, wo sich Menschen aus der Filmbranche getroffen haben. Und irgendwann hat halt einmal ein Regisseur zu mir gesagt, Wolfgang, was machst du eigentlich? Ich habe als Autoverkäufer dann damals gearbeitet. Ja. Ich gesagt, was machst du eigentlich? Was soll denn das? Ja, ja und dann hat er mir gesagt, was er mir zahlt. Da habe ich nur gelacht. Ich habe das Fünffache verdient, ja, und einen Firmenwagen gehabt. Und gesagt, nein, also so nicht. Aber nach einem halben Jahr war es dann irgendwie so weit, dass ich einen Kunden, der mich traktiert hat, einfach gesagt habe, ich verkaufe Ihnen kein Auto, hier ist die Tür. Und habe ihn des Hauses verwiesen und bin zu meinem Chef gegangen und gesagt, ich kündige.
Und dann bist du in die Filmbranche reingegangen?
Dann bin ich als persönlicher Assistent von einem Tatort-Regisseur und habe also Tatort gemacht. Ja, da habe ich alles gemacht. Also auch aufgrund der Bezahlung nach einem Jahr hatte ich nicht mehr die Wohnung im Wiener ersten Gemeindebezirk, sondern habe am Sofa im Büro geschlafen.
Okay.
Ja. Aber habe das knallhart durchgezogen. Also habe das wirklich knallhart durchgezogen.
Was halt einfach auch dein Traum war, in die Richtung weiterzugehen, oder?
Ja, absolut. Aber ich habe halt dann das habe ich 3 Jahre gemacht. Und dann bin ich zu Doro Dolle Zalrossacher gegangen, habe dort Videoclips gemacht, unter anderem den offiziellen Videoclip für die Fußballweltmeisterschaft in Italien mit der Gianna Nannini, Edoardo Benato, Videoclips für Queen, Videoclips für Falco und so weiter und so fort. Und das war aber, damals ist gerade Universum aufgekommen, ich habe gesagt, das möchte ich machen. Ja, das möchte ich machen.
Und du hast auch bei Rex, Kommissar Rex, hast du auch mitgearbeitet?
Ja, Kommissar Rex habe ich auch.
Da bin ich aufgewachsen mit dem, das habe ich auch
sonst. Ja, mit Tobias Moretti war das noch der erste Kommissar. Ja. Ja.
Und dann hast du durch die Universumfilme, hast du dann angefangen zu sehen oder zu spüren, wo du wirklich hingehen willst, in welche Richtung?
Ja, ja. Also Rex war eine Zwischenstation, weil nach Dolle Zalrossacher und Videoclips bin ich halbes Jahr gestanden und habe keinen Job gehabt und war 3 Monate mitten im Rückstand. Und dann ist ein Universum dahergekommen. Ja? Und dann noch eins. Und dann, wie das Leben halt so spielt, die Chance für die Jane Goodall zu arbeiten im Gombestream-Nationalpark in Tansania.
Wahnsinn.
Ja? Wahnsinn. Und dann habe ich wieder alles liegen und stehen lassen und bin nach Tansania gezogen für ein Jahr und habe dort Schimpansen habituiert, also an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt. Dann bin ich zurück, habe wieder Universum und so weiter gemacht. Und dann hat es aber einen Intendantenwechsel gegeben und auf einmal waren die Jobs alle weg, alle Projekte abgesagt. Und nachdem ich das Rex-Team schon 2 Jahre lang verfolgt hatte, dass ich mit ihnen arbeiten soll, habe ich es angerufen und gesagt, ja, 2 Wochen Arbeit haben wir für dich, aus den 2 Wochen sind 9 Monate geworden.
Okay. Die haben dich einfach behalten, weil sie gedacht haben, okay, der macht da seinen Job ganz gut, den kalt man da.
Ja, das ist der Ruf, den ich habe. Also das war dann auch in England so. Ich habe gesagt, Wolfgang, we know you can get it done. Ja? Du wirst das machen. Ja.
Voll cool, voll schön. Du und Wolfgang, wie war es zum Beispiel, weil wenn du bei der Jane Goodall auch, wenn du auch mit Schimpansen gearbeitet hast, dann kann ich mir vorstellen, dass du auch sehr viele Momente erlebt hast, die dich wirklich stark getroffen haben oder die dich sehr stark berührt haben. Gab es irgendwo, jetzt nicht nur bei der Jane Goodall, gab es irgendwo einen Moment, der dich ganz, ganz stark irgendwie so mitgenommen hat, dass du gemerkt hast, aus diesem Grund bist du dann in die Richtung gegangen, Dokumentarfilme zu machen, die wirklich für die Welt eine Verbesserung oder eine Veränderung bringen, die wir brauchen, dass die Menschen aufwachen und sehen, hey, da passieren Dinge, die müssen wir verändern. Gab es da einen Moment, der dich stark geprägt hat? Oder mehr? Wahrscheinlich gab es viele, aber hast du eine bestimmte Situation, die du mit uns
da hast? Ja, das war zu der Zeit, wo ich eben Videoclips gemacht habe und wo du dann dastehst und ein Budget für einen Videoclip für 3,5 Minuten für 1 Million hast, ja, und denkst dann, wozu das jetzt? Mhm. Was hat das für einen Sinn? Ja? Ja. Ja. Und dann habe ich eben diese Naturfilme gesehen und ich bin ja damals noch nicht viel gereist und habe gesagt, das passt genau zu mir. Ich will viel reisen, ich will die Welt sehen und ich will Filme machen, wo ich stolz darauf bin, dass mein Name drunter steht. Nicht, dass ich jetzt nicht stolz bin, dass ich an einem Falco oder Queen Video mitgemacht habe, aber das ist Entertainment. Ich wollte einfach mehr. Ja.
Ja.
Und das war der Auslöser eigentlich damals. Ja.
Das verstehe ich voll gut. Also das ist ja, bei mir waren es auch einige, also ich könnte viele Geschichten erzählen, wie ich dazu zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin. Aber es war bei mir halt auch eine Situation, die wirklich gesagt hat, so, ich habe mir angefangen, in den Spiegel zu schauen, ich muss was ändern auf der Welt, weil ich bin Teil eines Systems, das ich so nicht unterstützen möchte. Und wie du jetzt sagst, mit so viel Budget für einen kurzen Videoclip, für einen kurzen Werbeclip, das ist manchmal schon ein bisschen krass, oder? Sich mit dem zu konfrontieren, zu sehen, wow, wie viel Geld geht da eigentlich verloren für so einen kurzen Werbeclip, der eigentlich keinen wirklich positiven Unterschied auf der Welt macht. Ne?
Ja.
Weil so viele Menschen verhungern und so viele Tiere leiden und so viele Dinge passieren, die einfach nicht schön sind. Ja. Du gibst dann zum Beispiel auch einen Film, der dich am meisten, die Filme, die wir jetzt wahrscheinlich gleich besprechen werden, ein bisschen, wo du mir ein bisschen was dazu erzählen kannst, die sind alle ziemlich krass und ziemlich, also wahnsinnig groß, also Hut ab von meiner Seite. Gibt es einen Film, über den du mehr erzählen möchtest oder wo du einfach merkst, das hat dich so stark mitgenommen, die ganze Geschichte hinterm Film, so stark getroffen. So ein, sag mal, Lieblingsfilm, das krasses Thema, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, welches Wort man da jetzt verwendet wahrscheinlich, weil die Themen sind wirklich krass, es geht um Dinge, die Menschen machen, die nicht schön sind.
Ja, also ich muss einmal dazu sagen, das ist ja das Schöne auch an unserer Branche, ja. In Wahrheit wiederholt man sich nicht. Ja? Du machst immer wieder was Neues. Ich bin jetzt seit 1986 in diesem Business. Ja? Also 35 Jahre. Und das Schöne ist, man wiederholt sich nicht. Ja? Du machst immer was Neues, du lernst immer neue Menschen kennen. Und die andere Regel ist, du bist immer nur so gut wie der Film, den du gerade machst. Ja? Also der Film, den ich jetzt gerade mache, der liegt mir am meisten am Herzen. Ja? Der ist mir am nächsten. Ja? Und man wächst ja auch in seiner Rolle. Ja? Ich war früher rein auf der eigentlich Logistikseite. Das heißt also Budgets machen, Drehpläne erstellen, Postproduktionspläne erstellen, Kostreport erstellen, Verträge machen, die Logistik mit Arbeitsgenehmigung und Drehgenehmigung und das Equipment und machen wir jetzt Fracht oder tun wir es so schicken. Also diese ganze Logistik drumherum. Und das hat sich dann geändert, als ich zu Terramata kam. Ich habe vorher auch schon als Producer gearbeitet, aber diese Rolle nicht so wahrgenommen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin kein kreativer Mensch und nicht berechtigt, irgendwie Regisseuren reinzureden, weil das sind ja alles Künstler und davon verstehe ich nichts.
Mhm. Ja. Warum hast du das von dir selber geglaubt?
Ich weiß es nicht. Das ist halt, ich habe ein geringes Selbstwertgefühl.
Jetzt wahrscheinlich, ja, oder? Ich meine, jetzt hast du einiges schon gemacht, jetzt wird wahrscheinlich dieses Selbstwertgefühl wieder geändert haben, nicht?
Naja, das heißt, es ist eben die Entwicklung. Also, ich habe ja auch 7 Jahre in England gelebt, wie ich nach England gekommen bin. Und das war auch schon in Österreich so bei Kommissar Rex und anderen, wo mich die Produktionsleitung dann angerufen hat und gesagt: Du, wir haben da die Liste vom Kameramann, kannst du dir mal anschauen, brauchen wir das alles? Weil aus dem Doku-Bereich ich natürlich weiß, was man braucht und was nicht und was jetzt der 8-64er ist. Ja? Das ist eine Canon 8x64, also Brennweite 8 bis 64 mm. Das haben die Herstellungsleiter und Produktionsleiter nicht gewusst, was das ist. Ja? Und ich durch Dokumentarfilm kann da mitreden, was für manche Kameraleute schwer ist, ja? Weil ich die für und das abwägen kann, was macht jetzt bei diesem Projekt gerade Sinn, ja?
Ja.
Wozu muss ich das jetzt mitschleppen? Ja? Lassen wir das doch zu Hause, nehmen wir was anderes. Und da fühlen sich dann die Kameraleute schon ab und zu mal auf die Zehen gestiegen. Und bei einer Regie, ich habe höchste Achtung, weil die Verantwortung ist enorm. Ja? Regie zu führen, das ist eine enorme Verantwortung. Ja? Und jetzt über die Jahre ist es halt gekommen, dass die Erfahrung dazu kommt, dass man mehr in den Prozess eingebunden ist. Ja? Mhm. Und drüber reden kann.
Nochmal zurückzukommen auf den Film, den du gerade machst. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen? Was ist das für ein Film? Darfst du das schon erzählen? Oder wie schaut
ja, aus? Ich kann darüber sprechen, nicht im Detail. Mhm. Es gibt ja keine Zufälle im Leben. Die Dinge passieren. So ein Zufall gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Das hat einen Grund, warum Dinge passieren. Ja? Mhm. Und ich kann mich erinnern, voriges Jahr, Anfang voriges Jahr habe ich irgendwann einmal, war ich Jury beim Wildscreen Film Festival in Bristol, ist eines der größten Naturfilmfestivals der Welt, und da war ein Film dabei, der hat geheißen Mein Oktopuslehrer. Ja? Und ich habe den Film gesehen und gesagt, wow, das ist eine Bombe, das ist grenzgenial. Ja? Und wie es der Zufall oder Nicht-Zufall so haben will, kriege ich dann im Spätsommer, Frühherbst, schreibt dieser Regisseur mich an vom Octopus Teacher, den ich kannte, der war mein Junior Researcher mal bei mir, wie in England Serie über Regenwälder gemacht habe. Und sagt, du, ich habe da hier einen Teaser und da geht es darum, dass ein Ocean Explorer, Kameramann und so weiter auf einmal Kontakt aufnimmt oder mit ihm Kontakt aufgenommen wird von einem Botwahl. Ja. Cool. Und er hat mir diesen Teaser geschickt und ich habe mir das angeschaut und gesagt, das gibt es ja nicht, das ist ja unpackbar. Ja, ja, und dann haben wir es halt in Bewegung gesetzt. Ja. Hm. Viele haben es nicht verstanden, was das soll. Ja. Ich spüre mich total, es kann nur immer Flop werden, sage ich. Aber ich spüre mich bei dem Film total, weil da etwas drinnen ist, was für uns alle wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch bei Octopus Teacher rübergekommen. Wir sind Teil der Natur. Ja? Und bei Octopus Teacher spürst du das. Ja? Dieser Octopus, ja, man muss Vertrauen finden, man muss sich annähern, man muss Respekt haben. Und natürlich kann ich jetzt nicht rausgehen und Löwen kuddeln, streicheln und Elefanten streicheln. Nein, aber mit gegenseitigem Respekt und Achtung und Liebe können wir wieder Teil der Natur werden. Wir sind ja so detached, wir haben uns ja vollkommen losgelöst von der Natur. Vollkommen losgelöst. Total. Das ist ja alles nicht normal. Ja? Wir sind kein Teil mehr der Natur, wir sind der Zerstörer dieses Planeten schlechthin. Ja? Ja. Und darum ist dieser Film jetzt so wichtig. Das ist eine Weiterentwicklung der anderen Filme wie Ivory Game oder Sea of Shadows oder auch Arctic oder Watson. Das ist eine Weiterentwicklung. Mhm. Mhm. Und darum ist der Film jetzt im Moment der wichtigste.
Das verstehe ich vollkommen.
Aber es war auch die Ivory Game, wie ich ihn gemacht habe, der absolut wichtigste.
Mhm. Ja, zu dem Zeitpunkt sowieso wahrscheinlich, weil es war der Ivory Game der erste große Dokumentarfilm, oder? Wo es wirklich um solche Themen geht. Um solche
genau,
Themen.
Das war der erste. Ja.
Mhm. Und kannst du uns ein bisschen über die Ivory Game erzählen? Wie schaut es denn so aus? Weil viele, ich glaube, die meisten Leute, die es jetzt hören, die wissen, dass es ein Problem gibt mit Elfenbein, also dass die Menschen Elefanten jagen wegen dem Elfenbein. Aber wie ist denn die Lage gerade? Hast du da ein bisschen Infos?
Ja, krass. Was soll man dazu sagen? Also der Film hat viel, viel geschafft. Ja? Das Wichtigste, wir können es natürlich nicht nachweisen, aber wir wissen, also die Jane Goodall war da sehr hilfreich. Die hat also DVDs und USB-Sticks mit dem Film nach China gebracht, hat es verteilt, ja. Netflix hat damit auch kein Problem gehabt, ja, weil China ist kein Markt für sie. Und der Film hat irgendwie die Runden gemacht. Ja. Und wir glauben halt, dass er doch dazu beigetragen hat, dass die Entscheidung, dass China den Handel mit Elfenbein einstellt, damit wesentlich schneller vonstatten gegangen ist. Ja. Also das hat der Film auf alle Fälle geschafft. Das war ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Die Situation jetzt ist besser, ja. Die Preise sind wirklich unten. Mhm. Also, weil es den Markt, es gibt noch natürlich den Markt, ja, den Schwarzmarkt, den gibt es schon. Aber damals war es ja noch ein offizieller Markt. Mhm. Ja, den gibt
Jetzt hat es uns kurz unterbrochen, Wolfgang, sorry.
Ja.
Es war eine kurze Unterbrechung da. Also den Schwarzmarkt, ja, den gibt es immer noch, gell?
Ja, mhm, aber der offizielle Markt ist weg. Also der größte offizielle Markt für Elfenbein ist Europa.
Mhm. Ja.
Das wissen die wenigsten. Ja. Also wir glauben alle, in Europa ist alles gut, es ist gar nichts gut. Ja? Ja. Europa ist der größte Handelsmarkt für Elfenbein.
Ja? Das ist Wahnsinn, gell? Ja. Weil wir als Europäer, ich merke das halt oft, das ist bei uns in Südtirol ist gerade das Thema Tierschutz in der Verfassung zu groß. Das ist jetzt nicht das gleiche Thema, aber im Grunde geht es um die gleiche Sache. Also irgendwo ist es wieder verknüpft miteinander. Wir glauben dann immer, ja, bei uns in Südtirol ist ja kein Problem, wir kümmern uns ja um Tiere, das ist ja alles gut. Aber wenn man dann genauer hinschaut, boah, das ist gar nichts gut. Also da gibt es so viel Verbesserungsmöglichkeiten, ja, also so viel Aufholarbeit, diese Verbindung wiederherzustellen, wie du es davor gesagt hast. Ich glaube, wir haben einen Verbindungsfehler komplett.
Ja, wir sind detached, weil wenn du heute die anschaust, das sind ja alles Tierfabriken, das sind ja keine Bauernhöfe mehr. Ja, ja. Und auch jetzt unsere Umwelt- und Agrarministerin, die dann sagt, ja, das ist ja nur so, weil die Menschen billiges Fleisch essen wollen. Das ist ein Schwachsinn. Sie schiebt damit die Schuld auf den Konsumenten ab.
Ja, ja.
Der
Konsument macht aber das Gleiche und schiebt die Schuld auf die Politik. Nicht? Alle schieben die Schuld herum. Jeder sagt, du, wenn die Politiker keine Gesetze machen, die anders sind, die Politik sagt, wenn die Leute keinen anderen Preis zahlen oder das haben wollen, dann kriegen sie halt das, was sie haben wollen. Jeder schiebt die Schuld rum. Es wird die ganze Zeit um den heißen Brei herumgeredet, anstatt dass man einfach mal sagt, ich fange jetzt bei mir hier an.
Ja, und da lass die Sau raus.
Ja, okay, also lass mal die Sau raus, oder? Genau, ja, das ist einfach ja, Wahnsinn, oder?
Das ist der Punkt, ja. Aber was noch wichtig war, um zurück zum Ivory Game zu kommen, ganz wichtig war, und das war mir ein enormes Anliegen, und auch weil der Film ja in Wahrheit ein bisschen zu lang ist, dass wir die nächste Stufe ansprechen, die eine Bedrohung für die Elefanten darstellt, und das ist der Habitatverlust. Mhm. Ja. Und das ist und wird bleiben das größte Problem. Also ich habe heute gerade wieder von einem Freund von mir gehört über Nepal, was so einen riesen Erfolg hatte mit einem Tiger Sanctuary. Ja? Mhm. Aber die haben jetzt 100 Tiger auf 1000 Quadratkilometer in einem Naturschutzgebiet. Ja, das geht sich nicht aus. Bei 1000 Quadratmeter hast du 10.
Dann fangen die an, gegenseitig anzufallen? Oder?
Nein, sie gehen auf die Menschen los.
Okay.
Mhm. Ja, und das sind Communities, Small Communities, Dörfer und so weiter. Ja, was haben die dann davon? Jetzt haben sie einen Erfolg, ja, und darüber berichtet niemand, darüber schreibt niemand. Das ist, wird alles an die große Glocke gehängt, was für ein sensationeller Conservation-Erfolg das ist. Mhm. Das ist es nicht mehr. Das ja, Problem ist Habitatverlust. Ja. Und da muss man jetzt als Mensch dann wieder eingreifen. Ja? Und man muss Pufferzonen schaffen. Früher hast du einen Nationalpark gehabt, da hat es eine Pufferzone gegeben. Mhm. Das heißt, bevor der Nationalpark angefangen hat, war auch noch irgendwie Schutzgebiet. Die Menschen haben sich nicht so nah dran getraut. Mittlerweile wird der Platzmangel so akut, mhm, dass sie bis an die Nationalparkgrenze ihre Felder anlegen. Ja. Und dann kommt es logischerweise zu Konflikten.
Ja.
Also Habitatverlust ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ja.
Und da sind wir auch wieder bei uns hier in unseren Ländern mit Bär- und Wolfsthema und so weiter. Das ist auch wieder so ein großes Thema, aber dann kommen die Leute und sagen, hey, bei uns ist einfach kein Platz mehr für diese Tiere. Und dann denke ich mir, aber wo ist denn noch der Platz?
Ja.
Wo lassen wir Menschen denn noch Platz für all diese Tiere, die Platz brauchen? Mhm. Wir nehmen halt einfach alles ein. Und ja, da müssen wir einfach was ändern. Das ist schon heftig. Ja,
ja, das hat ja auch mit der Landschaftspolitik und mit der Baupolitik zu tun. Mhm. Betongold, ja, gerade in den Alpen, mit diesen Zweitwohnsitzen, mit diesen Timeshare oder wie man ist, in Wahrheit ist es ja Timeshare. Du kaufst einen Anteil an einem Haus, einer Wohnung, mhm, und die wird dann vermietet, buy to let. Ja. Das mhm, muss aufhören, das geht einfach so nicht mehr. Und die Zersiedelung muss aufhören, ja, dass immer mehr landwirtschaftlicher Boden im Bauland umgewidmet wird. Das muss aufhören. Wenn du schaust nach Deutschland, Deutschland hat das dichteste Autobahnnetz der Welt. Ja? Bis 2030 ist ein erklärtes Klimaziel. Bis 2030 wollen sie 900 weitere Kilometer Autobahn bauen in Deutschland. Das ist doch vollkommen absurd. Ja? Wir predigen und reden über Abholzung und Entwicklungsländer und der Amazonas brennt und die Palmenplantagen. Und dann habe ich hier im Zentrum Europas, wo ich das dichteste Autobahnnetz der Welt habe, und sage, in den nächsten 10 Jahren baue ich nur mehr 900 Kilometer durch jahrhundertalte Wälder. Das ist der Danewelder Wald. Ja? Das ist verrückt. Die haben dort abgeholzt. Die Leute, die dort in Baumhäusern gelebt haben, da hat es riesen Widerstand gegeben seit 40 Jahren. Aber jetzt sind sie brutalst drüber gefahren mit Wasserwerfern, mit Tränengas, also brutalst. Wenn du die Aufnahmen siehst, das ist brutal. Ja? Ich versuche da gerade diesen Film zu pushen. Das will ihn keiner. Naja, wir haben ja eh schon eine Reportage drüber gemacht. Nein, eine Reportage ist zu wenig. Wir müssen einen Film machen, damit die Leute wirklich sehen, was da los ist.
Ja. Aber glaubst du, es sind so viele Themen, wo ich mir manchmal denke, also wo gehen wir denn hin, wir Menschen? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Ich weiß nicht, wir sind immer mehr Menschen und wir breiten uns immer mehr aus und nehmen immer mehr ein und irgendwo müssen wir einfach mal damit auch wenn es hart klingt, aber wir müssen mal aufhören, alles einzunehmen und einfach auch anstatt durchzugehen, oder? Ich meine, es ist schwierig, ich will keinen Finger zeigen, aber wir sind einfach viele Menschen und wir breiten uns extrem aus.
Ja, aber wo gibt es viele Menschen? Wo findet die Bevölkerungsexplosion statt?
Also in den Städten hauptsächlich, wo die Leute jetzt hingehen, oder?
Ja, nicht in den Städten, in armen Ländern, in Entwicklungsländern.
Logischerweise viel wahrscheinlich auch damit zu tun mit der Bildung, Ausbildung und Wissen.
Ja, aber auch mit dem Wohlstand. Ja? Wir haben einen Bevölkerungsrückgang in den westlichen Ländern,
ja,
weil es uns so gut geht und weil wir es nicht einmal mit unseren Kindern teilen wollen. Ja? Ja. Weil wir immer mehr Luxus wollen. Wir brauchen eine Zweitwohnung oder ein Landsitz am Haus. Wir brauchen 2 Autos. Wir brauchen immer die neuesten Klamotten. Wir brauchen immer die neuesten elektronischen Geräte. Wir müssen 2-3 Mal im Jahr auf Urlaub fliegen. Ja? Die Ressourcen, die westliche Welt verbraucht, im Gegensatz zu diesen Entwicklungsländern und armen Ländern, das ist ja überdimensional mehr. Ja? Wir haben einen Bevölkerungsrückgang. Die haben einen Zuwachs. Mhm. Ja? Und da ist natürlich, also die größte Gefahr für unseren Planeten sind 2 Dinge. Es ist Gier und es ist Armut. Ja? Aus Gier wird vernichtet und aus Armut wird vernichtet.
Ja, ja. Total. Ja. Ja, schon krass. Und bei The Ivory Game hast du da zum Beispiel auch, also da kam ja ziemlich wirklich gut raus nach dem Film, um nochmal zurückzukommen, dass sich durch so einen Film auch was ändern kann. Also dass der was auslösen kann. Das hat man ja jetzt schon, hast du ja schon kurz angesprochen. Hast du noch einige andere Filme, wo du merkst, okay, so ein Film, also allgemein, kann so ein Film wirklich was bewegen? Kann ein Dokumentarfilm Menschen zum Umdenken bringen?
Ja, absolut. Ja. Also einen Film, der also jetzt dieses Wochenende Premiere hat, ein IMAX-Film, der heißt The Arctic, Our Last Great Wilderness. Da geht es um das Arctic National Wildlife Refuge. Das hat die Größe Österreichs. Ja. Es sind ca. 80.000 Quadratkilometer. Mhm. Unberührtes Land. Es gibt keine Straßen, es gibt keine Siedlungen, es gibt keine Airstrips, es gibt gar nichts dort. Es hat die letzte große Migration von Nordamerika. 200.000 Karibu ziehen dort ihre Kreise, so wie die wilde Biest in der Serengeti. Und der Herr Trump hat halt über einen Steuertrick zusammen mit der Governor of Alaska diese letzten 5%, wo Ölbohrungen nicht erlaubt sind, haben sie über einen Steuertrick jetzt geschafft, dass es dort erlaubt wird. Ja? Und haben angefangen, die Lizenzen dafür zu versteigern. Ja? Ich habe 128 Terabyte Material am Tisch gekriegt, das über einen Zeitraum von 5 Jahren dort gefilmt wurde. Und habe gesagt, was machen wir jetzt damit? Wir haben einen Funder gefunden, wir haben diesen Film produziert, der Film kommt dieses Wochenende raus. Aber gleichzeitig wurde auch eine Impact-Campaign gemacht. Was können Menschen tun, um das zu verhindern, dass dort nicht nach Öl gebohrt wird? Ja? Und das ist großartigst aufgegangen. Auch mit Hilfe des Materials aus dem Film, weil den Film gibt es ja offiziell noch nicht, aber wir haben Material dafür hergegeben. Mhm. Und wir haben innerhalb von 3 Wochen über 6 Millionen zertifizierte Unterschriften gesammelt von volljährigen Amerikanern. Wir müssen also Name, Adresse, Telefonnummer, ID-Number, Passwortnummer, alles hergeben. Ja? Und haben innerhalb von 3 Wochen über 6 Millionen Unterschriften gekriegt. Damit hat es in der Geschichte Amerikas noch nicht gegeben, weil das muss jetzt angeschaut werden. Ja? Und damit ist jetzt einmal ein Stopp vorübergehend. Das hat der Biden auch dann verkündigt, der eh auf unserer Seite war. Aber jetzt gibt es einen Stopp einmal. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Es ist noch nicht vollkommen geschützt. Aber wir sind auf dem Weg dorthin. Und das ist, was Filme ausmachen können. Ja? Das ist schwieriger ist die Situation bei Sea of Shadows, bei der Wakita. Da ist es wirklich schwieriger.
Ja? Da wollte ich eben mit dir darüber sprechen. Die Wakita Marina, das ist ja der kleinste Delfin, den es gibt weltweit. Und das, also nur als Infos für, du weißt es ja, aber als Infos für die Leute, die mal zuhören. Sea Shepherd hat auch Kampagnen in Mexiko gemacht, im Golf von Mexiko, um die Wakita zu schützen. Und da sind ganz viele Fischer, die eben Totoaba-Tu-Fisch fangen, der gleich groß ist wie die Wakita und der eben dann in das Netz reingeht. Also die Wakita geht in das Netz rein und Totoaba-Tu-Fisch ist auch schon eher vom Aussterben bedrohter Fisch eigentlich. Nicht? Und der wird auch illegal teilweise gefangen. Oder ist komplett illegal, die Totoaba zu fangen?
Das ist total illegal, ist eine geschützte Spezies.
Genau, und jetzt wird die Wakita noch mitgefangen. Und von der Wakita gibt es noch, wie viel gibt es jetzt ungefähr? Man weiß es nicht, 100%, aber keine Ahnung, 20 Stück?
Ja, also weiß man sagen wir mal um die 10.
Das ist wenig und die sterben aus, während wir zuschauen.
Ja.
Also jetzt gerade stirbt eine Spezies aus, es sterben jeden Tag Spezies aus. Aber bei der Wakita wissen wir es hundertprozentig. Also da wissen wir es genau, wie es ist. Und es wird immer noch illegal gefischt nach einem Fisch, der auch verboten ist zu fangen. Und dann gehen halt die Wakitas, weil sie gleich groß sind, in die gleichen Netze rein und sterben da. Und kannst du mir da ein bisschen was erzählen, also den Zuhörern jetzt, wie das mit der Wakita so ist? Du hast ja den Film Sea of Shadows dazu.
Mit ja, also Sea of Shadows gibt es jetzt, Sea of Shadows gibt es zu sehen auf Disney Plus. Ich glaube, er ist auch auf diversen Plattformen zum View on Demand zu bekommen. Ja, die Wakita-Story, dieser kleinste Wal der Welt, ist eine sehr traurige, weil da kommen wir wieder zurück auf den Punkt, was ist die größte Gefahr für unseren Planeten? Es ist Gier und Armut. Und das trifft hier genau zu. Und was noch zutrifft, ist diese ganzen Environmental Crimes, sind ja nicht nur Environmental Crimes, das ist organisierte Kriminalität, die dahinter steht. Das ist wie Drogenhandel, Waffenhandel, Menschenhandel. Ja? Ich glaube, Tier- und Tierprodukthandel, illegaler Tier- und Tierprodukthandel ist jetzt an zweiter Stelle vom monetären Wert. Ja? Es ist absolut absurd, was da abgeht. Und dort sind wir halt auf etwas gestoßen, was das veranschaulicht hat und sehr deutlich zeigt. 2 kriminelle Organisationen, das Sinaloa-Kartell und die chinesische Mafia, die haben sich zusammengefunden. Die mexikanische Regierung hat das Gebiet unter Schutz gestellt, hat verboten, dass man dort mit Gillnetzen fischt und so weiter. Und hat den Fischern dort, damit sie nicht fischen gehen, Geld bezahlt. Das Kartell ist reingekommen, weil die Chinesen noch immer da waren, weil ihre eigene, das ist eine Seabass, ihre eigene Art hatten sie ja schon ausgerottet. Die wollten einfach diese Luftblase dieses Fisches haben. Der Bedarf war da, das Sinaloa-Kartell ist rein, nicht einmal mit lokalen Fischern, die haben die Leute von außen reingebracht und haben dort weiter gewildert. Ja?
Von außen die Leute zum Fischen gebracht?
Ja. Und was halt dann passiert ist, wir haben den Film gemacht, Riesenpremiere, Sundance, DiCaprio, Executive Producer und am Abend der Premiere hat uns der Umweltminister angerufen und gesagt, was, die Wakita gibt es noch? Ich glaube, wir wollten sie gerade jetzt dann im Februar für ausgerottet erklären. Nein, wir haben sie gefilmt und es gibt sie.
Ja. Ja.
Wir haben dann auch wieder viel erreicht. Also wir waren 2-mal in Genf bei der UNO, wir waren einmal bei der UNO in New York, 2-mal bei der UNO in Wien, wir waren im mexikanischen Senat, es hat Sanktionen von CITES gegeben, also alles mögliche, aber jetzt dann mit Covid ist alles noch schlimmer geworden. Dann hat es einen Toten gegeben, also Fischerboote haben Sea Shepherd angegriffen, dann wurde ein Fischer erschossen. Ja, und Sea Shepherd kann jetzt dort nichts mehr machen. Die mussten raus. Ja? Ja. Und das die Regierung,
gefährlich
die Regierung, wir haben auch eine Petition gehabt, das war in aller Munde, wir haben enorme Presse gehabt und Festivalerfolge, aber in Wahrheit schaut es sehr düster aus. Mhm. Sehr, sehr düster. Wir haben es vielleicht verlängert um 1, 2, 3, 4 Jahre, aber es schaut sehr, sehr traurig aus. Sehr traurig. Das ist schon deprimierend.
Ja. Und im Grunde ist es ja so, dass wirklich jeden Tag 150 Tier- oder Pflanzenarten aussterben. Jeden Tag. Dann ist die Frage logisch von vielen Leuten vielleicht, warum bringt es dann so viel Geld und so viel Effort reinzustecken in eine Spezies? Ich glaube, es ist jede Spezies wert. Und es geht hauptsächlich darum, dass wir unser Mindset wieder verändern, dass wir unser Bewusstsein verstärken und uns wieder verbinden mit der Natur, zu sehen, wie du sagst, dass wir nicht getrennt von ihr sind, sondern dass wir Teil von ihr sind.
Ja.
Und dass wir auch Wächter und Schäfer sein können, die sich darum kümmern.
Ja. Und in Wahrheit braucht man ja gar nicht viel tun. Ja? Man braucht ja wirklich nicht viel tun, wenn du der Natur sich selber überlässt. Die Natur repariert sich. Du brauchst da nichts tun. Ja? Genau. Du brauchst dir nur die Möglichkeit geben, sich zu heilen.
Genau.
Ja? Und das heißt Rückzug, weg von diesem Massentourismus. Ja? Zurück zu einer gesunden Ernährung, mehr lokal, mehr vegan. Ja? Weg von diesen Sachen, die wir alle nicht brauchen. Mhm. Wir brauchen sie nicht.
Ja. Ja?
Weg, also lass die Sau raus, wie du geschrieben hast. Ja? Mach auf deinem Balkon ein paar Tomaten oder was auch immer. Ja? Jeder kann ein bisschen was dazu beitragen. Aber weg von diesem Konsumwahnsinn. Ja? Weg damit. Weg.
Ja? Ja, ich denke mir auch, also wenn wir eigentlich alle, weil manchmal sagen die Leute, ja, ich kann ja eh nichts ändern, weil ich jetzt kein Fleisch esse, weil ich jetzt keine Plastiktüte verwende oder irgendwie die, keine Ahnung, einmal Müll sammeln geht, es ändert ja nichts. Das sagen viele Leute oder haben am Anfang immer viele Leute zu mir gesagt. Und ich hatte das Glück, dass ich immer schon so Rebellin war und gesagt habe, es ist mir scheißegal, was du sagst. Ich mache mein Ding trotzdem, weil es mir wichtig ist. Und ich habe in den letzten Jahren so viel gemerkt, dass es schon einen Unterschied macht, jeder einzelne Schritt. Was sagst du denn zu den Leuten, die sagen, bah, das bringt jetzt nichts oder das macht keinen Unterschied? Was würdest du denn da antworten?
Everybody can make a difference. Jeder kann einen Unterschied machen. Jeder. Und das ist das, was mir die Jane Goodall mit auf den Weg gegeben hat. Sie sagt, Wolfgang, everybody can make a difference. If you do it and then maybe you talk to somebody and somebody else does it and then you get more and more and more and you have more and more impact.
Yeah.
In with what you do and don't diminish what your contribution is. Mhm. Also dein Beitrag zählt. Ja. Ja? Und es ist ja auch so. Ja? Ich habe seit 8 Jahren kein Auto mehr. Brauche ich nicht. Ja? Manchmal am Wochenende wünschte ich mir, ich hätte ein Auto, weil mit Familie und Kinderwagen und dann mit Öffis rauszufahren, ist schon mühsam. Ja? Ja, aber wir haben seit 8 Jahren kein Auto. Wir haben ja Jahreskarten für die Öffis in Wien. Und da, ich meine, großartig, ich zahle 1 Euro pro Tag. 1 Euro pro Tag und kann alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen in Wien. So, das sind auch Maßnahmen und da muss man den Grünen danken, ja? Mit denen ich im Moment nicht sehr Freund bin. aber dass sie sowas geschafft haben in der Stadt Wien. Ja? Das sind Beiträge, es geht. Ich habe das Gefühl, nach 13 Jahren nach Österreich zurückgekommen zu sein, gibt mir Wien den Eindruck, dass weniger Verkehr ist als wie vor 13 Jahren, obwohl die Stadt gewachsen ist.
Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass das Mindset sich schon ein bisschen ändert, also dass die Leute wirklich auch anfangen, in die Richtung zu gehen, zu sehen, hey, wir müssen was tun, wir müssen uns ein bisschen ändern. Glaubst du, das ist auch ein bisschen...
Ich merke das vor allem bei den jungen Menschen, ja. Also wenn ich jetzt an meine 2 älteren Söhne denke, die legen keinen Wert auf neue Klamotten. Das muss nicht immer ein neues Handy sein. Die haben ihre Computer und ihre Handys 5 Jahre. Mhm. Ja.
Ja.
Die leben vegan, machen viel Sport oder vegetarisch, machen viel Sport und denen sind diese Sachen, alle, die mir noch wichtig waren, sind denen vollkommen wurscht. Ja? Die brauchen kein neues Auto, wenn die schauen immer zuerst auf eBay oder Willhaben in Österreich, ob sie irgendwoher was gebraucht bekommen. Ja? Also auch vor allem, wenn man jetzt teurere Kleidungsstücke anschaut und so weiter. Ja? Was ist hier, kurz Regenwandel oder Lederjacken zum Motorradfahren oder ja, was auch immer. Ja. Die schauen halt zuerst einmal auf Willhaben, ist da was dabei? Ja. Weil auch das trägt dazu bei. Ich muss nicht immer neue Fetzen kaufen.
Total. Ja.
Ich habe mal herrliche Daunenjacken von North Face gekauft, von einer Ärztin bei mir um die Ecke, die hat die dreimal angehabt, die hat 320 Euro Neukauf gekostet, die hat sie mir um 90 Euro verkauft.
Das ist eine Ressourcen- Wiedernutzung, weil wir, wenn wir mehr so leben würden und einfach weitergeben, was wir haben und was wir nicht mehr brauchen, es ist so viel Zeug, also ich sehe es ja bei mir, ich habe seit Jahren fast nichts mehr gekauft, was ich nicht wirklich brauche, weil ich halt einfach erstens nicht mehr das Geld hatte, weil ich als Freiwillige ganz viel gemacht habe und einfach nichts verdient habe. Und mir war das Geld wichtiger, um für meine nächste Kampagne einzusetzen. Und dann wurde ich gezwungen, ich habe mich selbst gezwungen. Ich konnte nichts mehr kaufen, das ich nicht wirklich brauchte. Aber da habe ich lernen dürfen, wie wenig ich eigentlich brauche. Und dass man wirklich teilen kann, dass so viele Leute was haben, dass ich vielleicht mal nutzen kann, aber ich brauche sie nur vielleicht einmal in der Woche oder so, man kann sie ausleihen. Das ist mit so vielen Sachen so.
Meine gesamte Wohnungseinrichtung in Wien, weil wir sind aus Namibia zurückübersiedelt nach Österreich und haben keine Wohnungseinrichtung mitgenommen. Meine gesamte Wohnungseinrichtung in Wien ist geschenkt. Gebraucht und geschenkt, ja. Ich habe 3 Sofas, ich habe einen Vollholz-Esstisch, ich habe 2 Vollholzbetten, ich habe Schränke, Schreibtische, alles geschenkt. Alles
klar. Leute ausräumen wahrscheinlich einfach, oder?
Wenn du es abholst.
Ja, genau.
Ja, und wozu muss ich dann zu Ikea rennen und irgendein etwas kaufen, wo ich nicht weiß, woher das entweder aus Breschspan oder wenn es Vollholz ist, weiß ich ja nicht, woher das kommt. Kommt das vom Raubbau aus Rumänien, von den letzten Urwäldern Europas? Ja. Ja? Woher kommt das? Das gibt es ja keinen Nachweis. Bin ich nicht interessiert. Ich schaue zuerst heute, wenn ich mir was kaufen will, auf will haben. Nicht die Unterwäsche da.
Ja. Ein bisschen darf man schon schauen, gell? Wie weit man geht. Das muss jeder für sich die Linie finden. Gell?
Ja.
My cool, Master, super. Ja. Und du hast ja noch viele andere Filme gemacht. Also es war jetzt Ivory Game, das war jetzt, was wir jetzt gerade besprochen haben, dann Arctic und dann auch Sea of Shadows. Welche anderen Filme wären noch Filme, den du auch ein bisschen kurz erzählen würdest, was für Sanus Planet jetzt gut passt, also wo es um Tierrechte oder Tierschutz oder Naturschutz, Umweltschutz geht? Du hast da, glaube ich, noch 1-2.
Ja, also wir haben noch das Porträt vom Sea, also Co-Founder von Greenpeace und Gründer von Sea Shepherd, haben wir die offizielle Biografie produziert. Regie hat die Leslie Chilcock geführt, die hat Inconvenient Truth 1 und 2 produziert und da habe ich das Glück gehabt, auch den Paul Watson kennenzulernen. Paul Watson ist einer, da sind dann in mir dann wieder die Zweifel gekommen, ist das eigentlich richtig und wichtig, was ich mache? Sollte ich nicht auf einem Sea Shepherd Boot sein und an der Frontline kämpfen? Ja? Weil das ist auch einer, der hat nie gefragt nach dem Wie. Ja? Sondern er hat gemacht. Und das ist enorm beeindruckend.
Ja,
total. Enorm beeindruckend. Über einen humongous Widerstand und Bedrohungen und ja, also was der, aber der bleibt und folgt einem seinem Ziel. Er fragt nicht, wie er tut. Er tut. Und das war super beeindruckend, mit ihm Zeit verbringen zu dürfen.
Das ist echt cool. Ich habe mit dem Paul, als ich auf den Färöerinseln war, habe ich viel mit ihm kommuniziert, habe ich ihn kennengelernt auch. Und jetzt vor 2-3 Wochen habe ich ihn interviewt, auch für den Sanus Planet Podcast. Und da hat er auch so coole Aussagen gemacht. Zum Beispiel eine, wir Menschen haben unsere Rolle vergessen. Wir können ohne Würmer nicht überleben, aber Würmer ohne uns, kein Problem. Das ist schon, ganz ehrlich, wenn wir da ein bisschen genauer hinschauen, Wir sind nicht mehr, wir glauben, dass wir da oben sind, nicht? An der Spitze der Nahrungskette, aber eigentlich sind Bakterien, wenn man es jetzt vom Biologischen her anschaut, viel wichtiger als wir Menschen. Für diese Welt viel wichtiger.
Ja, wir sind eine Plage für die Welt.
Ja, so wie wir uns verhalten.
So wie wir uns verhalten, ja.
Genau, weil ich glaube, das ist ja das, was ich bei meinem Film zum Beispiel ganz fest reinbringen will, auch das geht ums Thema Hoffnung. Und es ist nicht einfach, einen Film über das Thema Hoffnung zu machen. Ich habe viele Dinge erlebt, die... Boah, wo könntest du die Hoffnung verlieren? Mhm. Und ich muss sagen, irgendwie, ich glaube an das Gute im Menschen, weil ich sehe an jedem einzelnen Tag, dass die Menschen was Gutes in sich haben. Die Frage ist, wollen wir das jetzt umsetzen? Wollen wir jetzt wirklich auch in diese Richtung gehen und setzen wir das ein und machen wir den Schritt, um auch Hoffnungsträger zu werden oder zu sein für diese Welt oder nicht? Und das muss sich jeder selber stellen, diese Frage. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, weil ich glaube, dass jeder Mensch Hoffnungsträger sein kann.
Ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und ich sehe es ja gerade bei der jungen Generation, dass hier ein Wandel stattfindet, ja? der auch nicht mehr aufzuhalten ist. Ja? Ja. Schau da an, ich weiß nicht, wie heute Greta Thunberg war, ja? Setzt sich vor die Schule und sagt, ich streike. Mhm. Aus und das war's. Ja? Und damit ist eine Fridays for Future Organisation entstanden. Ja? Damit, da findet Bewegung statt, da findet etwas statt und auch wieder zurückkommen, jeder von uns kann was machen. Ja? Ja. Ich muss jetzt niemanden predigen und so weiter, kann ich schon, mache ich auch mit meinen Filmen, aber um immer...
Ich glaube, das ist einfach predigen. Ich glaube nicht, das ist so predigend in der Art, was du machst. Ich glaube, das ist mehr wirklich einfach ein klares Aufzeigen. So ist die Situation. Also das ist, ich würde das gar nicht als predigend empfinden, überhaupt nicht, sondern schaut Leute, das sind die Fakten. Mhm. So schaut es aus, das passiert. Wir dürfen uns den Fakten wieder stellen, wir müssen uns sogar den Fakten stellen, weil wir reden es uns immer schön.
Ja.
Und deswegen ist wichtig, glaube ich, dass wir wirklich das mal anschauen, dass wir auch mal in den Spiegel schauen. Das war bei mir so der Fall, als ich aufgewacht bin und gesagt habe, wow, ich möchte nicht mehr Teil von dem sein, was ich jetzt gemacht habe in den letzten Jahren. Ich habe mir selbst in den Spiegel geschaut. Also es hat wirklich wehgetan. Ja. Es hat mir Watsche gegeben, also es hat mich wirklich aufgeweckt. Und ich glaube, manchmal braucht es diesen Schockmoment. Und das, glaube ich, passiert auch mit deinen Filmen, dass die Leute mal sagen, boah, Kinnlein runter, Schockmoment, weißt
du? Ja. Ich glaube, das ist auch das, was passiert ist bei diesen Filmen, ja. Weil wer in der Welt vorher, wenn ich Sea of Shadows jetzt anspreche, wer was ist Wakita, was ist Totoaba? Ja. Hat niemand gewusst. Ja. Und dann ist das Thema auf einmal durch die Weltpresse gegangen. CNN, BBC, Al Jazeera, sie haben alle darüber berichtet.
Mhm. Ja.
Und da ist ins Bewusstsein gekommen. Und beim Elfenbeinschmuggel und beim Elfenbeinverkauf hat es auch ein Aufwachen gegeben. Und zwar auf höchster Ebene. Ja?
Ja.
Das Amerika hat es verboten, China hat es verboten. England hat es verboten, Frankreich hat es reduziert, aber gerade vor ein paar Wochen wieder ein portugiesisches Auktionshaus, Elfenbeinstoßzähne, Nashörner, alles zum Verkaufen per Auktion. Ja.
Legal.
Also legal, vollkommen legal. Ja. Das sind Jagdtrophäen oder Antiquitäten, kannst du vollkommen. Und das gehört alles abgestellt. Es gehört alles abgestellt. Ja. Weil unter das Legale mischt sich das Illegale.
Genau. So ist es zum Beispiel bei den Haien. Das habe ich halt, ich war auch bei einer Haikampagne von Sea Shepherd in Mittelamerika für 7 Monate und da habe ich auch undercover mitgefilmt, mit der Drohne gefilmt, wo auf den Dächern auch getrocknet wird. Ich war da auch in Hongkong und habe den Gary Stokes, also viele Dinge gesehen. Und dann habe ich mit den Randall Arouse gesprochen, der ist ja der Gründer von der Organisation Fins Attached in Costa Rica. Und er hat zum Beispiel auch erzählt, in der Zeit, als wir drüben waren mit Sea Shepherd, da waren 10 Tonnen getrocknete Haifischflossen, hauptsächlich von Hammerhaien, versteckt. Man wusste nicht, man wusste, sie sind da, man wusste nicht genau wo. Und also er hat so erklärt, dass wirklich den Leuten, die diese Haifischflossen trocknen, gesagt wird, hey, es ist jetzt gerade illegal, sie zu verkaufen, über die Grenze zu bringen, also behaltet sie mal, versteckt sie irgendwo gut und dann finden wir schon einen Weg, wie er sie rausbringt. Und dann werden einfach einige davon unter die anderen reingemischt, weil die Leute, die das kontrollieren, sind erstens mal viel zu wenig und zweitens haben die keine Ahnung, was für Haifischflosse das jetzt wirklich ist. Ja. Die kennen sie nicht auseinander. Die schauen auch oft ziemlich ähnlich aus, überhaupt getrocknet. Da muss man sich schon spezialisieren drauf, dass man weiß, das ist jetzt eine Spezies, die nicht gehandelt werden darf, die nicht verschickt werden darf. Das ist echt krass.
Mhm. Also das ist schon krass. Es ist ein Verbot von Handel mit Wildtierprodukten, gehört einfach her. Da hilft es auch nicht, weil wenn in Afrika gesagt wird, also du, aber das ist ja unser Reichtum und damit, nein, du musst es nicht immer monetarisieren. Ja? Genau. Das muss nicht sein. Darum haben wir ja CO2-Zertifikate und so weiter. Ja? Lasst uns doch die Natur Natur sein. Ja? Lasst es Natur sein. Es muss nicht immer zu Geld gemacht werden.
Genau.
Alles. Ja? Aber du musst natürlich, wenn du solche Nationalparks hast, gerade wieder, um auf Afrika zu kommen, trifft aber auch Südamerika, Asien zu, du musst den Menschen, die rund um diese Parks leben, auch die Möglichkeit geben, davon zu profitieren. Ja? Nämlich die Menschen dann nur auszusperren, wenn die dort nichts zum Essen haben, wenn die Wildtiere rauskommen und ihre Ernten zerstören, ja, das wird auch nicht gut gehen.
Na,
ja?
Dann fangen halt erst wieder an zu protestieren und die Tiere zu erschießen und dann kommt
genau halt so das auch. Ne? Ja. Also da bedarf es viel, viel Arbeit, aber die Arbeit ist da und der Generationswechsel findet statt. Wir tun etwas. Ja? Ja. Jeder so, wie er kann. Aber wir tun, ja?
Ja, das ist cool, das finde ich schön. Hast du eigentlich Hoffnung? Krass, Frage vielleicht, aber schaut es bei dir aus mit der Hoffnung?
Ja, da hilft mir die Jane auch immer, ja. Es ist natürlich, die Hoffnung ist nicht aufzugeben. Also so schwarz kann man, was soll ich jetzt sagen, ja? Wenn ich mir das echt anschaue, wie es abläuft, dann ist es erschreckend, ja? Aber was ich machen kann, ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass es nicht so extrem wird, weil es wird extrem, und ich kann anfangen, mich vorzubereiten. Ja? Ja, also ich weniger, weil ich wäre nächstes Jahr 60.
Ja, aber auch ein paar Jahre vor dir hoffentlich. Ja.
Meine Kinder, ja, meine Jüngste ist 5, ja, die wird das schon extrem treffen. Ja?
Ja.
Die wird es extrem treffen, das ist überhaupt keine Frage. Und da muss man halt angehen und sagen, und da fangen wir jetzt eine Vorbereitung an. Ja?
Mhm.
Nämlich nicht nur im Mindset. Ich will jetzt kein irgendwie Prepper werden oder so. Das werde ich nicht, aber natürlich überlegt man, macht man sich Gedanken, wie geht das weiter, wenn spätestens 2050, wenn das schon sehr viel schlimmer ausschaut als wie jetzt.
Mhm. Ja? Ja.
Weil das, was wir jetzt spüren, die Auswirkungen, ist das, was wir vor 30 Jahren verbrochen haben.
Genau.
Ja, also selbst auch, wenn wir jetzt den Stopp machen, rennt es jetzt nur mal 30 Jahre weiter.
Ja.
Ja. Und wird sich steigern.
Und das ist es halt immer dann die Frage, ich zum Beispiel habe keine Kinder, aber ich setze mich für die nächste Generation genauso an. Ich mache das zwar, was ich alles mache, nicht selbstlos, ich mache das auch für mich. Und es gibt mir auch ein gutes Gefühl, dass ich mich einsetze. Und genau das möchte ich auch immer weitergeben. Wenn du dich einsetzt für diese Welt, dann kriegst du auch so viel zurück, das dich dann stark stärkt und prägt, und das ist wunderschön.
Ja. Ja.
Also das ist, man muss es nicht selbstlos immer machen für andere Generationen und für die Tiere und für die Umwelt. Super schön, wenn es dazugehört. Das soll ja auch der Sinn sein, weil es alles eins ist. Aber du darfst es auch für dich machen. Aber wir dürfen erst wieder erkennen, oder wir dürfen wieder erkennen lernen, dass, wenn wir uns einsetzen, dass wir so viel zurückkriegen davon.
Ja, absolut.
Ja.
Und es wird uns schon ein paar hundert Jahre geben. Aber ich meine, auch Covid hat uns ja wieder gezeigt, wie angreifbar die Menschheit ist. Ja? Oder angreifbar war eigentlich das Wirtschaftssystem. Ja? Mhm. Für die Erde war es ja gut. Ja? Mhm. Für die Erde war es gut, dass wir nicht mehr so viel gereist sind, dass nicht mehr so viele Güter gekauft und produziert wurden. Aber das überholt sich mittlerweile eh schon wieder selber. Ja,
ja, ja. Wolfgang, magst du irgendwie deine Message noch, weil ich glaube, so von der Zeit her sind wir ganz gut, wir haben ja schon recht lange gesprochen, ich lasse dich auch gleich wieder weitermachen, ich glaube, du hast wahrscheinlich viel zu tun. Magst du noch eine Message mit der Community teilen, irgendetwas Wichtiges, das dir noch am Herzen liegt?
Na, ich glaube, wir haben eh alles gesagt, das Wichtigste ist, also, jeder kann einen Unterschied machen, jeder kann einen Unterschied machen, und da gibt's, brauche ich dann Hoffnung verlieren? Das gibt es nicht. Wir machen weiter, wir tragen unseren Teil dazu bei, dass es nicht so schlimm wird. Ja? Und das war es eigentlich. Ja? Mhm. Und trotzdem happy bleiben und uns lieb haben. Ja,
ja, genau, happy ja, bleiben
und best lieb medicine. Haben.
Das ist ein schöner Abschlusssatz. Bleibt happy und habt euch lieb.
Ja.
Lassen wir uns alle untereinander lieb haben. Das ist ein super Abschlusssatz. Okay. Dankeschön, Wolfgang. Bleib noch ganz kurz da, aber ich sage den Sansus Planet Community Menschen, alle, die zugehört haben heute, Dankeschön fürs Zuhören, und es kommen noch ganz coole andere Folgen raus, aber vielleicht kommt sogar mal eine zweite Folge mit dem Wolfgang raus, wer weiß, weil ich glaube, du hast so viel zu erzählen und so viele Sachen zu sagen. Wer weiß, was da noch kommt.
Schauen wir mal, wenn wir die nächste Filmpremiere haben, schicke ich dir den Trailer und dann reden wir über den Film. Ja,
genau, das wäre mega cool. Danke, Wolfgang, und danke, Sansus Planet Community.
Dankeschön, tschüss.
Thank you.